Architecture Talks, der Architektur-Podcast von Jung.
Einzelkämpfer oder Teamplayer?
Teamplayerin.
Design oder Funktionalität?
Oh, beides muss passen.
Komplizin oder Dienstleisterin?
Komplizin.
Seit der Eröffnung des Community Impact Hub im Circular Economy House in Berlin kommt man an einem kryptischen Buchstabenkürzel nicht mehr vorbei. LXSY-Architekten. Das Rätsel um den Namen löst sich schnell auf. Ist er doch aus den Anfangs- und Endbuchstaben der Nachnamen der Bürogründerinnen Kim Leroux und Margit Sichrowski entlehnt. An was sie arbeiten und wie sie ihre Projekte begreifen, das ist wesentlich vielschichtiger. Denn über das bloße Architekturmachen hinaus ist es ihnen ein Anliegen, einen positiven sozialen, kulturellen und ökologischen Impact zu generieren. Sie verstehen das Architekturschaffen als gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die es gilt, aktiv mitzugestalten. Höchste Zeit für uns, Diane Slavic und Anna Sebecek, heute mit Margit Sichrowski in unserem Podcast zu sprechen. Über die Frage, wie der notwendige Wandel durch ressourcenschonendes zirkuläres Planen und Bauen in den Mainstream getragen werden kann, bis zum Zusammenleben in der Gesellschaft der Zukunft.
LXSY-Architekten ist ein Architekturbüro in Berlin, das 2015 von Kim Leroux und Margit Sichrowski gegründet wurde. Aus Südafrika und Deutschland stammen bringen die beiden unterschiedlichste Sichtweisen auf den Alltag und die Bedürfnisse der Gesellschaft mit. Sie entwickeln architektonische Projekte und Konzepte in unterschiedlichen Maßstäben, die durch sensible Strategien die Potenziale von Orten und sozialen Räumen aufspüren und verstärken. Hallo und herzlich willkommen beim heutigen Jung Architecture Talks Podcast. Schön, dass du heute bei uns bist.
Hallo, ich freue mich, hier sein zu dürfen.
Dann starten wir direkt mit der ersten Frage. Eure Arbeit im Community Impact Hub hat gezeigt, dass Wiederverwendung und Reuse cool und sexy sein können. Auf einmal ist das Thema in aller Munde. Aber so richtig rantrauen tun sich wenige, oder?
Ja, das stimmt. Also da gibt es viele Risiken, die man auch ausschalten muss und viele Komplikationen und Hemmnisse und Hürden und so weiter, die man überspringen muss. Aber wir gehen ja immer eigentlich mit der Prämisse ran, erstmal machen und dann gucken, wie man das löst, als dass man von vornherein alles schon ganz fertig geplant haben muss. So sind wir zumindest im Impact Hub rangegangen. Das ist ein spannender Prozess. Es geht natürlich darum, wo findet man die Materialien, wie designt man überhaupt, wenn man gar nicht weiß, woher die Materialien kommen. Wie ist die ganze Logistik, wie ist die Lagerung, was macht man mit dem Thema Gewährleistung und so weiter und so fort. Da gibt es so viele Fragezeichen. Aber ich finde das ganz spannend, dass dieses Projekt so ein mediales Echo auch erfahren hat, weil da merkt man ja schon, dass auch die Zeit reif ist, dass man keine Lust mehr hat, so viel Müll zu produzieren und das Thema Kreislaufwirtschaft in den Startlöchern steht und sich ganz viele Türen gerade öffnen und ganz viele AkteurInnen gerade dabei sind, da neue Wege zu finden und Lösungen aufzuzeigen.
Euch ist es ja gelungen, immerhin 70% des Materials im Impact Hub recycelt oder nachhaltig einzusetzen. Welche 30% sind noch die Fehlstelle und warum?
Es sind vor allen Dingen die statisch relevanten Sachen und die brandschutzrelevanten Sachen, die sind da nicht mit eingerechnet. Und dann gibt es natürlich auch Themen wie, man geht auf Materialsuche und um den Bauablauf nicht zu stören, muss man ja irgendwann sagen, okay, das ist unsere Deadline, bis dahin muss ich was gefunden haben, ansonsten muss ich es neu bestellen. Und da gibt es natürlich schon auch neue Sachen, die wir da einsetzen mussten dann letztlich. Aber wir haben zumindest versucht, immer bis zum letzten Drücker noch was zu finden und zu schauen, wie können wir mit dem, was schon auf Lager ist, vielleicht irgendwelche Alternativen finden oder sowas. Also das Thema Repurpose, dass man auch sagt, okay, das muss jetzt nicht dafür eingesetzt werden, wofür es eigentlich geplant ist. Vielleicht findet man noch einen anderen Ort und so weiter. So sind wir da rangegangen.
Du hast auch gerade schon das Medienecho angesprochen. Bis die schicken Bilder dafür entstehen, werden aber ja auch meist viele Nerven strapaziert. Wir nennen mal ein paar Stichworte und du kannst einfach ganz spontan darauf antworten. Leitbilder.
Also tatsächlich geht es schon darum, dass man frühzeitig eher mit einem Leitbild arbeitet. Das heißt, man schafft natürlich irgendwie eine Art von Moodboard, von Farben und Materialien, die man sich so vorstellt. Aber man muss schon auch so flexibel sein, dass man dann einfach das austauscht auf dem Weg, wenn man andere Materialien gefunden hat. Und es geht aber vor allen Dingen auch viel um Atmosphären, also dass man ein Leitbild für eine gewisse Atmosphäre, aber auch für eine Qualität eines Raumes entwickelt. Zum Beispiel muss ein Raum gewisse akustische Eigenschaften haben. Es muss vielleicht einen eher offizielleren Charakter haben oder inoffizielleren Charakter. Und so kann man auf die Suche nach Materialien gehen. Und dann geht es natürlich auch schon darum, dass man Konstruktionsprinzipien entwickelt, wo man eben auch unterschiedliche Materialien überhaupt einfügen kann. Ja, also man kann ja nicht irgendwie sagen, das ist jetzt eine Wand aus einem Stück, 3x3 Meter, wie auch immer. Aber solche Platten findet man ja gar nicht. Das heißt, man muss eigentlich ein Konstruktionsprinzip entwickeln, wo man möglichst kleine Formate auch verwenden kann.
Dieses Konstruktionsprinzip passt auch schon sehr gut zu unserem nächsten Stichwort, denn das wäre Logistik. Also beispielsweise, ob wir mehr Mining Hubs brauchen oder bist du der Meinung, die Infrastruktur dafür ist eigentlich schon da?
Das ist ein Scherz, oder? Nee, also die Infrastruktur ist noch überhaupt nicht da. Also es gibt natürlich auch Startups, Firmen, die das anstreben, die da schon auch viel machen und aktiv sind. Ich meine, gut, wir haben jetzt zu Corona-Zeiten das Projekt gemacht. Das heißt, da war erstmal hier in Berlin relativ viel zu haben von so Ausstellungen. Zum Beispiel die ganze Clubszene, die wurde ja für Veranstaltungen und Galerien genutzt. Das war okay. Auf der anderen Seite sind die ganzen Messen, haben nicht stattgefunden. Deswegen gab es da keine Materialien. Also das Thema Logistik ist ein Riesenthema und das ist auch noch nicht gelöst. Also sowohl die ganze Lagerthematik. Also wir hatten dort das Glück, dass wir eine Lagerfläche anmieten konnten. Aber auch, du musst auch eine Lagerlogistik machen, ne? Das ist irgendwie, das war uns gar nicht so klar, weil wenn man Materialien sammelt, dann muss man ja auch irgendwann mal wissen, wie viel überhaupt da ist und für was ist welches Material jetzt schon eingeplant und was für Qualitäten haben diese Materialien auch. Das ist total wichtig und das Thema Transport und Logistik war für uns auch eben, wen sprechen wir an, der oder die diese Logistik für uns machen kann? Und dann sind wir auf so kleinere Umzugsunternehmen gekommen, die so ein bisschen so ein handwerkliches Gespür haben und auch gerne mal Sachen ausbauen und natürlich diese ganze Fahrzeugflotte sowieso an Bord haben. Und mit denen haben wir ganz viel zusammengearbeitet. Und die haben dann auch irgendwann uns angerufen, über WhatsApp irgendwelche Fotos geschickt von irgendwelchen Ausbauten, die sie machen mussten, wo das ganze Zeug hätte einfach am Müll landen müssen oder sollen. Und wir haben dann gesagt, oh, okay, das können wir gebrauchen und das können wir gebrauchen. Also es war eigentlich ganz schön und bestärkt die Erfahrung, die wir auch sonst so gemacht haben in dieser Bürogründung, dass wenn man irgendwie so loslegt mit etwas, dann kommen die richtigen Leute auf einen zu und plötzlich eröffnen sich Dinge, an die man vorher nie gedacht hat und machen Dinge möglich. Insofern es ist immer irgendwie schön, einfach mal loszulegen und zu gucken, wie weit man kommt.
Das klingt auf jeden Fall nach einem sehr inspirierenden und offenen Weg. Ich würde da gerne nochmal bei dem Punkt Qualitäten einhaken. Wenn wir jetzt in die Richtung Sicherheit denken, da kommen dann ja auch Themen auf wie Gewährleistung, Haftung.
Genau, ja klar. Also erstens mal muss man sagen, es ist ein Innenarchitekturprojekt, ja, also ganz viele Themen sind dann nicht so relevant, wie wenn wir jetzt tragende Bauteile oder Fassaden oder sowieso Brandschutz und Statik, hatte ich ja vorhin schon gesagt. Und wir haben aber trotzdem verschiedene Wege für das Thema Gewährleistung gefunden. Also das erste ist, dass wir eben gesagt haben, es gibt eine Materialgewährleistung und eine Einbaugewährleistung. Und die Materialgewährleistung kann niemand übernehmen, weil das wäre einfach ein bisschen zu viel verlangt für solche Reuse-Teile. Aber trotzdem kann man eine gewisse Einbaugewährleistung übernehmen. Das heißt, man sichtet das Material vorher und sagt, okay, das ist jetzt augenscheinlich, es passt schon. Das Thema Schadstoffe muss natürlich auch noch überprüft werden. Und dann sagt der Tischler oder Trockenbauer oder wie auch immer, sah, okay, meine Einbaugewährleistung kann ich geben. Oder aber ein anderes Konstrukt ist, dass man Wartungsverträge abschließt, ja, dass man wirklich sagt, der oder die Handwerkerin, die kommen dann einmal im Jahr für 5 Jahre oder wie auch immer und reparieren das, was anfällt. Und das ist dann meistens immer noch für den Bauherrn günstiger, als wenn er jetzt Neuware einsetzt. Genau, also auch da muss man irgendwie einfach ein bisschen kreativer umgehen. Und letztlich ist es immer eine Art von, einer anderen Art von Zusammenarbeit. Also dieses Projekt hat ja maßgeblich auch Kim geleitet und es ist einfach total schön zu sehen, wie die Stimmung so auf der Baustelle auch gewesen ist. Da waren ganz, ganz viele Menschen, die da den Sinn dahinter gesehen haben und auch HandwerkerInnen, mit denen wir unsere anderen Projekte gemacht haben. Da war eh schon ein Vertrauensverhältnis da. Der Bauherr hat mitgespielt, die HandwerkerInnen haben mitgespielt, wir haben mitgespielt und keiner hatte die Befürchtung, dass nach Ende des Bauvorhabens irgendwie Klagen kommen oder was auch immer. Das war einfach eine wirklich richtig gute Art von Zusammenarbeit, eine gute Kommunikation. Und das ist das A und O und alles andere macht auch keinen Spaß.
Das klingt auf jeden Fall nach einem richtigen Paradebeispiel. So soll es natürlich idealerweise laufen. Trotzdem würde ich dir gerne ein viel diskutiertes Stichwort noch zuwerfen. Und zwar ist das die HOAI.
Ja, haben wir uns auch viele Gedanken drüber gemacht schon. Wir sind auch gerade dabei, mit der Architektenkammer einen Leitfaden zum zirkulären Bauen herauszubringen, wo das natürlich auch ein großes Thema sein wird, die HOAI. Also grundsätzlich gibt es ja mehrere Aspekte der HOAI. Einmal die lineare Anordnung der Leistungsphasen 1 bis 8, was per se schon mal ein lineares Denken ist und so nicht mehr gut funktioniert. Wir sagen immer, man muss eben von den hinteren Leistungsphasen auch Themen mit nach vorne nehmen. Zum Beispiel muss man sehr viel früher in die Leistungsphase 5 auch einsteigen. Das heißt, sehr viel früher in die Detailplanung gehen, sehr viel früher auch mit HandwerkerInnen gemeinsam vielleicht auch Details entwickeln, was im Interiorbereich sowieso relativ gang und gäbe ist. Aber sowas muss eben auch im Hochbau dann passieren. Es geht auch ums Prototyping, es geht auch darum, Materialien auszutesten. Und dazu braucht man die ausführenden Firmen. Und deswegen muss man eben wirklich Teile der hinteren Leistungsphasen schon vorher haben. Und dann gibt es auch den Bereich Leistungen, wo wir sagen, es gibt einen Mehraufwand auch, einen Mehraufwand an Koordination und Kommunikation. Es gibt auch ganz andere Leistungsbilder, wie zum Beispiel das ganze Material Sourcing, die Materialjagd oder wie auch immer. Das steht in keiner HOAI drin. Genauso wenig wie Lager- und Logistikkonzepte irgendwie zu erstellen. Das sind natürlich alles besondere Leistungen. Und die Frage ist auch, ob ArchitektInnen da in Zukunft wirklich auch das machen sollten. Also ich glaube, das ist jetzt eher nicht so unser Hauptgeschäft. Da sollten viel eher sich entweder noch mehr Startups gründen. Aber ich glaube, ganz ehrlich, die Zukunft wird so sein, dass die Hersteller ihre Produkte wieder zurücknehmen, rezertifizieren, rezulassen, sage ich jetzt mal so, und auf dem Sekundärmarkt wieder verkaufen. Das ist, glaube ich, sinnvoller, als dass man auf die Jagd geht nach gebrauchten Bauteilen. Aber trotzdem, es gibt halt sehr viele gebrauchte Bauteile schon und die sollte man eben auch einsetzen. Also insofern, glaube ich, ist es beides. Es ist eine Mischung zwischen, wir werden in Zukunft die Sachen hoffentlich wieder zurücknehmen können oder die Hersteller werden sie wieder zurücknehmen können. Und jetzt akut müssen wir halt schauen, dass wir die graue Energie, die in bereits hergestellten Produkten drin ist, die einfach länger im Kreislauf lassen.
Du hast gerade von vielen Veränderungen gesprochen. Die lassen sich sicher unter einem und unserem letzten Stichwort ganz gut zusammenfassen. Und das ist das Wort Mut.
Mut, ja. Genau, es braucht Mut. Wir merken das immer wieder, wie personenabhängig das eigentlich ist. Also sei es nun wirklich als öffentliche Bauherren oder private Bauherren oder HandwerkerInnen oder auch ArchitektInnen. Es ist immer sehr leicht zu sagen, ich kann das nicht machen, weil. Und das ist so. Da kann man auch gar nicht dagegen reden, weil es gibt die und die Schwierigkeiten, es gibt die und die Hürden, es gibt die und die, die Normen, es gibt Bau nach Stand der Technik. Es gibt die Finanzierer, die im Hintergrund sind. Es gibt die Versicherer, die immer sagen, nee, das geht nicht und das passt nicht und das entspricht nicht meinen Vorstellungen und meinen Listen und meinen Formularen, die ich so habe. Aber es gibt immer wieder diejenigen, die sagen, okay, wir machen es jetzt trotzdem. Und nur so passieren Innovationen und so kommen diese Themen voran. Die Umwandlung von einer linearen Wirtschaft hin zu einer Kreislaufwirtschaft braucht einfach in allen Bereichen, und es geht nicht nur um die Baubranche, sondern es geht wirklich um alle Bereiche, braucht es einfach ein Umdenken. Und letztlich ist es aber so alternativlos, weil wie soll es denn sonst weitergehen? Die Ressourcen schwinden und wir müssen einfach unseren CO2-Footprint runterbringen und da müssen wir mit gebrauchten Bauteilen und mit Bestand grundsätzlich umgehen. Also es geht ja nicht nur um Bauteile, es geht auch um ganze Gebäudebestände, die erhalten werden müssen, statt abgerissen werden müssen.
Ihr habt mit dem Impact Hub in Berlin durchaus ein Zeichen gesetzt und mit dem einen Projekt ist eine große Diskussion losgetreten worden, was super war. Inzwischen bearbeitet ihr Projekte in anderen Maßstäben. Also schauen wir jetzt beispielsweise nach Baden-Württemberg, das neue Stöckach in Stuttgart, das im Rahmen der IBA 27 entstehen soll, aber auch ein Projekt für die Heinrich-Böll-Stiftung in der Karl-Marx-Allee in Berlin. Würdest du sagen, dass die Herausforderungen mit der Projektgröße wachsen? Oder sind die Herausforderungen dieselben, nur in einem anderen Maßstab?
Ja und nein, also beides eigentlich, ja. Also erstmal ganz kurz möchte ich noch erwähnen, dass wir sowohl den Stöckach wie auch die Heinrich-Böll-Stiftung in Kooperation mit ASB-Architekten machen. Und zu den Herausforderungen. Klar, wenn man in einen Hochbau geht, dann sind die Anforderungen an tragende Bauteile oder an auch wärmegedämmte Bauteile natürlich sehr viel höher. Im Falle der Heinrich-Böll-Stiftung an der Karl-Marx-Allee haben wir auch noch einen extrem hohen Denkmalschutz, Ensembleschutz und so weiter. Da wird man gucken, wie weit wir da kommen. Und der Stöckach, das ist ein super spannendes Projekt. Das ist aber jetzt leider gerade auf Eis, wie so viele andere Wohnungsbauprojekte ja auch. Und da war die Prämisse aus dem Bestand des Stöckachs, was jetzt noch da ist, ich glaube, oder es ist schon abgerissen, ich weiß es jetzt gar nicht genau, da wirklich auch Dinge zu erhalten und wieder einzusetzen. Da war aber tatsächlich die Schwierigkeit, dass wir auch nur bis zur Leistungsphase 4 beauftragt worden sind. Und das ist schon ein bisschen schwierig. Da kann man natürlich irgendwelche schönen Listen schreiben und Wunschzettel schreiben und das würde ich gerne weiterverwenden und das. Aber ob das dann letztlich wirklich auch so funktioniert oder nicht, das muss man ja austesten. Und so weit sind wir einfach noch nicht gekommen. Wir hoffen alle, dass das Projekt weitergeht, aber das steht jetzt gerade in den Sternen. Wir machen aber auch gerade ein sehr, sehr spannendes Pilotprojekt in Bayern für einen öffentlichen Auftraggeber, wo wir in einer sehr groß angelegten Machbarkeitsstudie prüfen dürfen, was ist jetzt besser, ein Gebäude zu erhalten, was den heutigen Ansprüchen nicht mehr genügt, also es muss erweitert werden, die Fundamente sind aber dafür nicht geeignet, was ist besser, das zu erhalten oder aber das rückzubauen und mit den Materialien, die dort verbaut sind, etwas Neues zu errichten. Das ist gerade super spannend und das Ganze auch mit einem öffentlichen Bauherrn, sprich auch die ganze Thematik von öffentlicher Vergabe und wie geht man denn damit eigentlich um, das auszutesten? Das weiß ja auch keiner. Es gibt noch keine Präzedenzfälle und deswegen sind so Pilotprojekte total wichtig, so Reallabore, wo man das austesten kann. Und das ist für uns und für alle Beteiligten auch eine riesen Learning Curve eigentlich. Und da ist auch die Technische Universität München mit dabei und begleitet das Ganze und das ist eben ein tolles Mittel, auch Innovationen zu fördern oder Innovationen auch in so eine Praxis zu bringen, wenn man wirklich die Forschung an der Seite hat, die das Ganze begleitet und dann quasi praktische Architekturbüros hat, die das Ganze in die Realität umsetzen. Das ist eine sehr tolle Kombi. Mhm.
Wer bis hier ganz aufmerksam zugehört hat, dem ist es vielleicht schon aufgefallen in euren Texten und Interviews, lässt sich beobachten, dass ihr das, in Anführungsstrichen, Modewort Nachhaltigkeit gar nicht mehr verwendet. Stattdessen sprecht ihr davon, ein Haus in planetaren Grenzen zu bauen. Müssen wir das Wording ändern?
Also ja, also ist es leider verbrannt. Nachhaltig ist alles mittlerweile und alles und nichts. Also natürlich hat dieses Wort, wir benutzen das schon auch, aber es ist jetzt einfach zu oft schon gelesen und gesehen worden und so intransparent. Auch die Verwechslung zwischen Recycling und Reuse ist ja auch nochmal so ein Ding. Also Recycling ist per se ja auch erstmal gar nicht so richtig cool. Also natürlich ist es immer besser, Sachen nochmal wiederzuverwenden, zu recyceln. Aber letztlich ist es besser, sie eins zu eins wiederzuverwenden, um da nicht noch mehr CO2 sozusagen auszustoßen.
Und wo wir schon von Veränderungen sprechen, was ist dann mit der Ausbildung oder wie siehst du grundsätzlich die Entwicklung der Berufe der Architekturschaffenden?
Ich glaube, da steckt eine Riesenchance drin. Also ich glaube, die Universitäten und Hochschulen sind auch gerade dabei, sich da umzugucken und zu schauen, was kann man da jetzt Neues machen und was kann man für Entwurfsstudios machen und das Thema Bestandserhalt, Bauen im Bestand, das war, als ich studiert habe, noch so ein Seitenstrang und alle war so ein bisschen, oh nö, ich will mal lieber was Neues machen und so. Aber ich glaube, da gibt's schon auch eine Veränderung in der Denke. Ich kann nicht beurteilen, ob das jetzt überall passiert. Ich glaube, da ist schon noch Luft nach oben, sage ich jetzt mal so. Ich merke allerdings schon in unserer Architektenwelt, in den Büros, die hier gerade so etabliert sind, sagen wir so, dass wir da schon in einer ganz schönen Bubble sind. Also immer wieder, wenn ich mich so unterhalte mit auch tollen anderen Architekturbüros, dass da eigentlich das Verständnis noch nicht so da ist oder dass sie das alles irgendwie so theoretisch ganz toll finden, aber praktisch das auch wirklich schwierig ist, in so einen Berufsalltag und einen Büroalltag unterzubringen, weil es einfach doch eine andere Denke und ein anderes Herangehen ist und andere Architektenverträge letztlich eigentlich. Deswegen bin ich auch in der Kammer aktiv, dass wir da Kammermitgliedern einen Leitfaden mit an die Hand geben können. Was bedeutet das eigentlich, zirkulär zu bauen? Auf was muss ich achten? Wie sind die Planungsprozesse? Wie sind die Bauprozesse? Diese ganzen Themen, die wir vorhin angesprochen haben, die ganzen rechtlichen Bedingungen, da, glaube ich, braucht es noch ein bisschen Pionierarbeit.
Es ist ja auch ein sehr vielschichtiger Prozess. Den kann man sicherlich nicht von heute auf morgen umsetzen an der Stelle.
Nee, vor allen Dingen auch, also wir behaupten auch nicht, wir haben das Wissen hier geparkt. Ne? Also letztlich ist es so ein bisschen Trial and Error und mal gucken, was so funktioniert. Und das sind jetzt auch keine Rocket Science Prozesse, sondern das ist, wie man sich halt so denkt, dass man das halt machen muss. Und dann macht man es halt mal und dann ist es anstrengend, aber geht schon.
Ihr sprecht in einem Interview vom Serendipity Moment, also dem Zufall als Innovationstreiber. Wann hat euch das letzte Mal der Zufall eingeholt?
Ach Gott, gestern, vorgestern?
Ja.
Der Zufall eingeholt, schön. Also Serendipity ist ja auch vor allen Dingen etwas Positives. Ich habe schon das Gefühl, dass man durch dieses Thema, dadurch, dass wir da so präsent auch gerade sind, dass wir wirklich auch tolle Menschen kennenlernen, die uns irgendwie schon mal gehört oder schon mal gesehen haben. Und das sind immer tolle Momente, sich da auszutauschen und zu sehen, dass man da irgendwie auch auf dem richtigen Weg ist und dass man da auch Mitstreiterinnen noch findet dafür. Mhm.
Dann würde ich sagen, let's go together, denn alleine geht's auf jeden Fall nicht. Und dazu auch die Frage, wie arbeiten wir also in Zukunft zusammen?
Also wir glauben, dass es ein sehr teambasiertes Arbeiten sein muss, also sowohl bei uns hier im Büro, wie aber auch mit Fachplanern, Fachplanerinnen, mit Bauherren, mit Handwerkern, mit allen, die in irgendeiner Form beteiligt sind an dem ganzen Planungs- und Bauprozess. Ich habe da neulich eine schöne Statistik auch gelesen, dass Handwerker und Handwerkerinnen bei Bestandsgebäuden auch viel mehr gefragt sind, bei diesem ganzen Thema zirkuläres Bauen. Das ist ja dann genauso. Man als Architektin natürlich jetzt sich sonst was überlegen kann in einem Büro, aber letztlich muss man es ja dann gebaut bekommen. Und das ist so eine Art von Wertschätzung, glaube ich, die total wichtig ist. Und dadurch wird auch der Beruf der Handwerker und Handwerkerinnen vielleicht auch wieder ein bisschen attraktiver für eine junge Generation. Das finde ich super wichtig. So grundsätzlich, das hatte ich vorhin schon erwähnt, so dieses Thema von, wir arbeiten etwas gemeinsam. Und es wird nicht danach mit dem Finger auf einen gezeigt, du hast hier einen Fehler gemacht, sondern wirklich gemeinsam zu gucken, okay, da ist ein Fehler passiert, aber wie können wir es gemeinsam lösen? Und auch zum Thema Planungsprozess. Wir können nicht alles lösen. Wir können mit einer Architektur, mit einem Konzept und mit Ideen voranschreiten, aber letztlich brauchen wir auch einen guten, weiß ich nicht, TGA-Planer, einen guten Statiker oder eine gute Statikerin, eine gute Bauphysikerin, die uns dann mit Themen quasi auch weiterhilft. Es muss dieses Ping-Pong geben, dieses, oh ja, da habe ich das und das gesehen, lass uns das doch mal ausprobieren. Und, ah, das geht nicht, weil hier Brandschutz, aber man könnte es auch so und so machen. Und das ist super hilfreich und ohne das geht es eigentlich gar nicht.
Und ganz wichtig, es geht vor allem darum, das Wissen zu teilen, das jeder mitbringt. Ne? Also, dass man die Idee versteht und jeder sein Wissen mit einbringt, was zu einem guten Ergebnis führen kann.
Genau.
Wir nähern uns schon dem Ende unseres schönen Gespräches. Und zum Abschluss unserer Podcasts haben wir immer eine persönliche Frage.
Da bin ich aber gespannt.
Wir sind gespannt auf deine Antwort. Welches Wissen von heute würdest du deinem jüngeren Ich mitgeben?
Oh, das klingt schon so. Weise. Das klingt schon so ein bisschen nach Rückblick. Meinem jüngeren Ich, das ist jetzt aber wirklich sehr persönlich, würde ich ein bisschen mehr Entspanntheit mitgeben wollen. Also ich habe immer gedacht, oh, ich muss machen und ich muss machen und hier und da und konnte das gar nicht immer so entspannt genießen. Und das ist etwas, was ich meinem jüngeren Ich unbedingt mitgeben wollen würde. Und wahrscheinlich kann ich das meinem aktuellen Ich auch mitgeben, dass ich ab und zu auch mal ein bisschen mich entspannen könnte und sagen könnte, okay, ich kann nicht die Welt alleine retten und insofern mache ich einfach das, was möglich ist und gut ist. Genau.
Das ist ein sehr schönes Schlusswort, was sicher auch viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer mitnehmen können. Vielen Dank für deine Zeit und die inspirierenden Worte. Und bis zur nächsten Folge der Jung Talks, dem Architektur-Podcast von Jung.